dieses Thema heute Abend. Gemeinschaft hat es in sich, Leute. Ich muss euch warnen, weil das Thema Gemeinschaft ist was, was uns alle betrifft. Wir haben alle Sehnsucht danach. Wir wissen alle, dass wir das brauchen. Wir spüren alle, dass das total wichtig ist für unser emotionales Seelenleben, Gemeinschaft zu haben. Aber weil die Sehnsucht so groß ist, ist auch die Enttäuschung so groß, wenn es nicht klappt, wenn es nicht funktioniert. Weil die Sehnsucht so groß ist, sind auch die Verletzungen so groß, wenn Gemeinschaft scheitert. Und Gemeinschaft scheitert oft. Ich kenne kaum jemanden, der nicht mehr oder weniger schlimme Geschichten zu erzählen hat bei diesem Thema, der nicht mehr oder weniger große Verletzungen mit sich rumträgt bei diesem Thema Gemeinschaft. Geschichten von Enttäuschung, Geschichten von Verlassenwerden, Geschichten von Verletzungen abbekommen haben, weil die Gemeinschaft, nach der man sich so gesehnt hat, nicht funktioniert hat. Weil der Mensch, von dem man sich so sehr erhofft hat, dass er mir Gemeinschaft gibt, mich verlassen, mich enttäuscht, mich verletzt hat. Vielleicht ein einzelner Mensch, vielleicht eine Gruppe von Menschen. Das kann in der Schulklasse gewesen sein, in der Firma, leider auch oft in der Gemeinde, leider auch oft unter Christen. Ich merke sogar, dass dort die Verletzungen oft besonders groß sind. Warum? Wenn du Gemeinschaft hast im Kleintierzüchterverein, da hast du das gemeinsame Interesse, Hasen zu züchten. Und viel mehr Erwartung hast du nicht an diese Gemeinschaft. Und wenn du aber in eine Gemeinde kommst, hast du diese Hoffnung, dass du da irgendwo liebevolle Gemeinschaft findest. Und wenn du dann merkst, es funktioniert gar nicht, es gibt es da gar nicht, dann ist die Enttäuschung und die Verletzung noch viel größer. Deswegen Achtung, das ist ein Schlachtfeld, dieses Thema, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe das selber sehr hart durchleiden müssen, sehr elementar durchlitten, was das bedeutet, wie oft es schief gehen kann. So, deswegen ist es ein wichtiges Thema und es ist auch in der Bibel ein ganz wichtiges Thema. Wir machen hier ja nur wichtige Themen. Das sieht man zum Beispiel an diesem Vers hier. Jesus, wir haben nicht viele überlieferte Gebete von Jesus, aber eins haben wir in Johannes 17 und bei diesem Gebet betet Jesus für uns. Er betet für seine Nachfolger. Und die spannende Frage ist, was ist ihm da dabei wichtig? Genau dieses Thema ist ihm dabei wichtig. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind. So wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Kommt übrigens noch mehrfach in diesem Gebet. Also, dass wir, die wir Jesus nachfolgen, miteinander eins sind, dass wir miteinander innige Gemeinschaft haben, ist für Jesus nicht nur so ein Randthema. Das war ihm ein großes, großes Herzensanliegen, sodass er sogar intensiv dafür gebetet hat. Und wir finden in der Bibel ungeheuer viele Texte, wo es um dieses Thema geht. Wir werden heute Abend gar nicht alles behandeln können, bei weitem nicht alles. Ich möchte euch heute Abend besonders ans Herz legen, nachher auch das Kapitel im Buch zu lesen, weil ich würde eigentlich gern 5 Abende über das Thema machen. Geht nicht, wir haben nur diesen einen. Aber es gibt noch viel mehr zu sagen. Das Wichtigste möchte ich heute mit euch besprechen, aber bitte lest nachher nach. Also, das ist ein Riesenthema in der Bibel. Warum ist dieses Thema so wichtig? Warum ist Einheit so wichtig? Den ersten Hinweis drauf sehen wir schon hier in diesem Vers. Er betet für uns, dass wir eins miteinander sind. Warum? Damit die Welt glaubt, dass Jesus von Gott gesandt ist. Also Jesus war sich bewusst, seine Bewegung, die er starten will, die kann nur Erfolg haben, wenn die Leute, die ihm nachfolgen, einander lieben und miteinander eins sind. Ist auch ganz klar. Hey, wir gehen raus in die Welt, um den Menschen die Botschaft von der Liebe Gottes zu bringen. Wie sollen wir denen die Botschaft von der Liebe Gottes bringen, wenn wir untereinander überhaupt keine Liebe haben, sondern untereinander nur Streit und Missgunst und Misstrauen? Hey, das nimmt uns schlichtweg keiner ab, und zwar zu Recht. Ja, wenn wir uns einander nicht lieben, wie sollen wir dann glaubhaft da draußen sagen, wir haben einen Gott erlebt, der uns liebt und der auch dich liebt? Das ist nicht glaubhaft, wenn diese Liebe nicht unter uns spürbar ist. Bei den ersten Christen war das anders. Es gibt eine Überlieferung von einem römischen Geschichtsschreiber, der hat über die Christen geschrieben, seht, wie sie einander lieben. Das war offensichtlich das Markenzeichen der ersten Christen. Ja, die anderen Leute haben die angeguckt, haben gesagt, ah, die Christen, das sind die, die einander lieb haben. Das war einfach sichtbar. Die haben einen Unterschied gemacht. Da war zum einen die Gesellschaft eher lieblos, kalt, so wie es heute halt auch ist. Und da waren die Christen und da war es liebevoll, da war es warmherzig, da war es innig. Die haben einen Unterschied gemacht. Und ich bin überzeugt, dass das ein entscheidender Schlüssel dafür war, warum diese erste Bewegung der Christen so unfassbar erfolgreich war. Warum sich diese Botschaft von Jesus und der Liebe Gottes damals so unfassbar schnell verbreitet hat. Und das gilt heute noch. Wenn wir wollen, dass das Evangelium sich verbreitet, die gute Nachricht von der Liebe Gottes, dann wird es nur funktionieren, wenn wir es schaffen, Gemeinschaften zu bilden, wo Liebe gelebt wird, wo Liebe spürbar ist. Wenn wir das nicht hinkriegen, Leute, dann ist der Rest auch nur frommer Betrieb. Dann wird es nicht klappen. Die Leute da draußen werden uns das nicht abnehmen. Also, das ist im Grunde eine Evangelisationsstrategie. Erstmal Gemeinschaften bauen, wo Liebe spürbar ist, wo Liebe gelebt wird und erlebbar ist. Das ist der erste Grund, warum dieses Thema so wichtig ist. Es gibt aber noch mehr Gründe. Ein ganz großer Grund ist dieser Vers hier. So verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes. Jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Jetzt kommt's. Und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Also die Bibel lehrt uns, dass Gott Gaben verschieden verteilt hat. Und er möchte uns im Team rausschicken. Für was auch immer zu tun ist. Im Reich Gottes, so sagt die Bibel, gibt es keine Einzelkämpfer. Ja, das ist nicht so einer, der kann alles und die anderen spenden oder so, sondern alle helfen zusammen mit den ganz verschiedenen Gaben und Fähigkeiten, die sie haben. Und nur im Team, nur gemeinsam können sie was bewegen. Also, wenn wir wollen, dass Kirche wächst, dass Kirche gedeiht, das Reich Gottes wächst, dann geht es nur, wenn wir uns zu einer Gemeinschaft zusammenfügen lassen, wo dann auch unsere Gaben zusammenwirken können. Wo auch dann wir einander ergänzen können mit dem, was der eine gut kann, mit dem, was der andere gut kann. Sonst wird es nicht klappen. Das ist essentiell notwendig. Aber es gibt noch einen wichtigeren Grund, warum Einheit so wichtig ist und Gemeinschaft so wichtig ist. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Ermutigt einander. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Es gibt noch viel mehr Bibelstellen. Einer trage des anderen Last und so weiter und so weiter. Die Bibel ist voll davon, dass sie sagt, hey, du schaffst es nicht immer alleine in deinem Leben. Wir brauchen einander einfach zum Leben. Jeder von uns braucht immer wieder Ermutigung. Jeder von uns braucht immer wieder Unterstützung. Jeder von uns hängt mal durch. Jeder von uns kommt mal in eine Notlage. Wir brauchen einander. Und es ist gut, wenn du in den Zeiten, wo es dir gut geht, in Gemeinschaft investierst und dich integrierst, dann hast du in der Not Menschen, die dir zur Seite stehen. Und jeder, der das mal erlebt hat, wie gut es ist, Freunde zu haben, die einem zur Seite zu stehen, der weiß, das ist so wichtig, so wertvoll, das zu haben. Und jetzt kommt der wichtigste Grund, warum Gemeinschaft so wichtig ist. Diese Sache mit dem Schirmständer, ihr erinnert euch, wir haben gesagt, es ist so wichtig, dass unser Schirmständer gefüllt wird aus der Quelle Gottes. Jetzt steht in der Bibel, so gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Was hier steht ist, unser Schirmständer, der wird nicht nur dadurch gefüllt, dass Gott da seine Liebe reinfüllt. Nee, da kommt was anderes dazu. Gott beruft uns alle, uns auch gegenseitig unseren Schirmständer zu füllen, unseren Liebestank zu füllen. Gott beruft uns, dass wir die Liebe, die wir von Gott empfangen haben, weitergeben. Und deswegen steht es zigmal in der Bibel, dieser Vers kommt so oft, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Also hey, was für ein Anspruch übrigens. So wie Jesus uns geliebt hat, sollen wir einander lieben. Und zwar mit aufrichtiger Zuneigung sollen wir einander lieben. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Gebt noch mehr Stellen. Die Bibel ist voll von Aufforderungen, dass wir uns einander gegenseitig beschenken sollen mit Liebe. Weil Gott will uns einander dafür gebrauchen, dass Gottes Liebe unseren Liebestank, unseren Schirmständer füllen kann. Er macht es nicht einfach nur so direkt, er macht es auch durch die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. So, wenn wir wollen, dass unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinde, unsere Kirche ein Ort ist, wo Menschen heil und stabil werden können, wo sich leere Schirmständer füllen, wo Identität geheilt wird, wo Selbstwert wieder in Ordnung kommt, dann wird es nur gehen, wenn wir das lernen, einander mit Liebe zu beschenken. Und wenn wir das nicht lernen, dann wird die Liebe Gottes, von der wir sprechen, ein leeres Versprechen bleiben. Dann werden die Menschen das bei uns nicht erleben. Deswegen ist dieses Thema so existenziell, so essentiell, wichtig und zentral. So, die Liebe, haben wir gerade gelesen, hat Jesus einen Maßstab angelegt. Er hat gesagt, nicht nur so ein bisschen nett zueinander sein. Er hat gesagt, wir sollen einander lieben, so wie er uns liebt. Und das geht nur, wenn wir Fassaden voreinander ablegen. Das ist mir als nächster Punkt ganz wichtig. Nochmal, das ist aus dem Gebet von vorher. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Also, er sagt, die Einheit, die wir miteinander haben sollen, das ist nicht nur so ein bisschen nett zueinander sein. Einheit, wie Jesus mit dem Vater hatte. Wie war die Einheit zwischen Jesus und dem Vater? Ziemlich gut, glaube ich. Ich glaube, die hatten nicht viele Geheimnisse voreinander, damals schon nicht. Ich glaube, die hatten gar keine Geheimnisse voreinander. Ich glaube, die haben sich durch und durch gekannt. Da gab es keine Fassaden zwischen dem Vater und dem Sohn. Und das bedeutet für uns, Jesus setzt uns hier den höchst denkbaren Maßstab, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Er sagt, die Gemeinschaft zwischen uns soll so echt, authentisch, ohne Fassaden sein, wie Gott der Vater und Gott der Sohn echt und authentisch, ohne Fassaden, miteinander liebevolle Gemeinschaft hatten und haben bis heute. Wow. Das fällt uns schwer. Weil wir, wenn wir ehrlich sind, alle mit Fassaden unterwegs sind. Und ich möchte zusagen, das ist in einem gewissen Maß auch gesund und notwendig. Ja, du kannst nicht durchs Leben laufen und überall an deiner Arbeitsstelle und so immer offen und transparent rausposaunen, was gerade bei dir los ist. Es ist normal, Fassaden zu haben. Es ist sogar gesund und manchmal notwendig, Fassaden zu haben. Gerade dann, wenn wir verletzt sind, Wunden haben, da muss man sich auch mal zurückziehen. Da muss man sich auch mal zurückziehen ins Schneckenhaus und schützen. Schneckenhaus ist erstmal gar nichts Schlechtes, nur das Problem ist, hinter dem Schneckenhaus, unter dem Schneckenhaus werden die Wunden nicht heil. Sie werden nicht noch schlimmer verletzt, aber gesund werden können sie da nicht. Es muss irgendwo einen Ort geben, wo du rauskriechen kannst aus deinem Schneckenhaus, wo du die Mauern fallen lassen kannst und wo du echt und ehrlich wirst. Nur dann wird es möglich sein, dass die Liebe Gottes auf deine Wunden kommt. Nur dann wird es möglich sein, dass die Liebe Gottes durch andere Menschen in deinen Herzenstank, in deinen Selbstwert und Liebestank fließen kann. können wir uns vornehmen und diese Sehnsucht danach entwickeln, irgendwo geschützte Orte zu haben, wo wir Gemeinschaft mit anderen Menschen leben, wo die Fassaden fallen können, wo wir echt werden können, wo wir authentisch werden können. Wisst ihr, du kannst keine echte Liebesgemeinschaft haben mit Menschen, die Fassaden oben haben, weil du spürst es, ob da jemand nur frommes und nettes Theater spielt oder ob du am Herzen von jemand dran bist. So ein Unterschied. So ein Unterschied. Echte Gemeinschaft, wo was fließt, wo Liebe zueinander ausgetauscht werden kann, geht nur, wenn wir irgendwo echt werden, authentisch werden, offen und ehrlich Leben miteinander teilen können, so wie es Albrecht vorher gesagt hat. So, wir alle spüren ja, das wäre toll, wenn wir sowas hätten. Mensch, wäre das schön, so eine liebevolle Gemeinschaft zu haben, Teil davon zu sein. Aber ich habe es vorher schon gesagt, so oft klappt es nicht. So oft entsteht es erst gar nicht. Oder aber selbst wenn es mal irgendwie in die Richtung sich entwickelt, geht es wieder kaputt. Hey, was ein Drama ist das, dass wir Menschen, die wir uns so sehnen nach dieser Gemeinschaft, sie oft, so oft selber wieder kaputt machen. Warum ist es so? Warum zerstören wir so oft das, wonach wir uns so sehnen und was wir doch so dringend brauchen? Warum scheitert Gemeinschaft so oft? Darüber gäbe es jetzt ungeheuer viel zu sagen. Und die Bibel ist voll von Texten, die sich mit dieser Frage befassen. Unfassbar viel. Wie gesagt, im Buch könnt ihr noch einiges mehr lesen darüber. Heute möchte ich mich auf einen Punkt konzentrieren. Ein Punkt, der mir ganz zentral erscheint, warum Gemeinschaft so oft scheitert. Ich sage euch, was es nicht ist, zuerst. So oft denkt man das. Ja? In Gemeinden gibt es öfters mal Konflikte und man denkt, es geht um Meinungsfragen und man denkt, es geht um Stilfragen. Also ich bin ja Musiker, da kriegt man oft mit, Musik, das kann scheinbar Gemeinschaft zerstören. Weil der eine möchte gern Orgel und der andere möchte Band, der nächste möchte sie leise, der nächste möchte sie laut, der nächste möchte gern Choräle und der nächste möchte gern modern und so weiter. Und dann gehen die Diskussionen los. Und man denkt, okay, Musik ist offensichtlich ein wesentlicher Punkt, warum Einheit nicht klappt. Ich sage heute Abend, das ist falsch. Solche Fragen, Stilfragen, sind nicht der wahre Grund, sondern die wahren Gründe, warum sich sogar an solchen Lappalien echte Konflikte entstehen können, die wahren Gründe liegen viel, viel tiefer. Die wahren Gründe liegen viel tiefer. Und ein echter Hauptgrund, ein zentraler Grund, warum es schief geht, ist wieder, wir haben es in diesem Kurs schon behandelt, unser Schirmständer. Wir haben es ja schon besprochen. Wenn unser, erinnert euch hoffentlich, wenn unser Schirmständer voll ist und dann kommt jemand mit, ich sage jetzt mal, mit einer anderen Meinung zum Thema Musik, hey, dann ist das kein großes Problem. Ja, du sprichst mit dem und er möchte die Musik lieber leiser, ich möchte sie lieber lauter. Aber wir haben beide gefüllte Schirmständer. Wir wissen, wer sie sind, wer wir sind. Wir lieben uns selber, wir lieben den anderen. Wir sind stabil, wir reden miteinander, wir finden eine Lösung. Kein Problem. Ja, vielleicht leihe ich dem anderen, der es lieber leiser mag, ich schenke ihm ein paar Ohrstöpsel zum Beispiel. Ja. Problem gelöst. Brauche ich nicht streiten. Aber wenn unsere Schirmständer leer sind, dann passiert es so leicht, dass in diese simple Frage, wie laut mache ich die Musik im Gottesdienst, plötzlich was ganz anderes reinkommt, nämlich, du hast eine andere Meinung. Das ist wahrscheinlich, weil du mich nicht wertschätzt. Weil du, ich lese da jetzt raus, dass meine Bedürfnisse dir egal sind. Ja? Und plötzlich wird aus dieser simplen Frage was ganz Grundsätzliches. Ich fühle mich von dir abgelehnt, weil du meine Meinung offensichtlich gar nicht wahrnimmst. Du hast gar nicht begriffen, warum mir das so wichtig ist. Und plötzlich gibt es Konflikte und Streit an ganz einfachen, oberflächlichen Themen. Aber gar nicht dieses Thema, Lautstärke der Musik ist das Problem, sondern dass unser Liebestank, unser Selbstwerttank leer ist. Dann reichen nämlich kleinste Anlässe, dass unser Wert, unsere emotionale Stabilität kippt. Und dann gibt es Konflikte. Beziehungen, Gemeinschaften sind labil, wenn unser Liebestank leer ist. Wir können das auch in der Bibel nachlesen. Lesen wir mal in Jakobus diese Stelle hier. Was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr seid neidisch auf das, was andere haben, könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Also was Jakobus hier sagt ist, die Ursachen von Konflikt und Streit ist die vielen Begierden, die in uns kämpfen. Woher kommen Begierden? Die kommen von Mangelgefühl. Wir haben einfach das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Und zu kurz gekommen zu sein heißt, ich muss irgendwie drum kämpfen, das zu kriegen. Und dann geht Neid los und dann geht Streit los. Das ist, was Jakobus hier sagt. Und Jakobus sagt, und euer großes Problem ist, dass ihr mit dem, was ihr gerne wollt, der Mangel, den ihr habt, dass ihr nicht zu Gott geht damit, sondern ihr fordert es von euren Mitmenschen. Die sollen gefälligst euren Mangel stillen. Leute, und das geht immer schief. Wir haben ja alle Mängel. Jeder von uns hat Mangelgefühle, jeder von uns hat Begierden. Aber wenn ich jetzt von meinen Mitmenschen erwarte, dass die das füllen sollen, dann wird es schief gehen, dann wird es Konflikte geben. Weil die werden das nicht schaffen. Jetzt sagst du aber, Moment mal, Markus, du hast doch gerade eben gesagt, dass das unser Job ist. Wir sollen uns gegenseitig den Schirmständer füllen. Gerade hast du doch noch gesagt, das sollen wir machen. Also kann ich doch auch von dem anderen erwarten, dass der mir den Schirmständer voll macht, oder? Jein, ja, ja, schon. Aber das Problem ist, bei dem anderen ist der Schirmständer auch nicht so ganz voll. Bei mir ist es nicht ganz voll, bei dem auch. Wenn ich jetzt von dem erwarte, dass der mir meinen Schirmständer füllt und der erwartet von mir, dass ich seinen fülle, dann haben wir Mangelwirtschaft. Dann haben wir beide zu wenig, weil das wird nicht reichen. Das Ganze funktioniert nur dann, wenn er und ich gelernt haben, zusätzlich direkt zur Quelle zu gehen, nämlich zu Gott zu gehen. Dann füllt sich von dieser Quelle her mein Ständer, er füllt seinen auch und dann haben wir so viel, dass wir uns auch gegenseitig beschenken können. Und eine Gemeinschaft wird dann toll, wenn die Leute lernen, wenn jeder Einzelne lernt, nicht nur vom anderen seinen Tank sich füllen zu lassen, sondern auch direkt zur Quelle zu gehen. Ich behaupte, dass man direkt den Zusammenhang sehen kann, wenn man eine wissenschaftliche Untersuchung machen würde, zwischen dem, wie viele Konflikte es gibt in der Gruppe und zwischen dem, wie sehr die Leute gelernt haben, von Gott her echt Liebe zu empfangen und sich von Gott her beschenken zu lassen. Wenn wir es alle lernen würden, uns auch direkt mit der Liebe und der Wertschätzung Gottes beschenken zu lassen, dann würde die Mangelwirtschaft in unseren Gruppen aufhören. Dieser ständige sich zu kurz gekommen fühlen, dieses ständige Angst haben, nicht genügend beachtet zu werden, dieses ständige Angst haben, nicht genügend im Mittelpunkt zu stehen und was da alles für Ursachen sind, warum wir Konflikte und Streit haben. Es würde aufhören, wenn wir alle lernen würden, unseren Liebestank aus Gott füllen zu lassen. Dann hätten wir Überfluss, so viel, dass wir einander beschenken können und dass wir noch die Menschen da draußen, die Gott noch gar nicht kennen, auch noch beschenken können. Und deswegen gilt, was in Epheser steht, und damit bin ich heute schon zum Schluss. Lasst uns die Wahrheit bekennen, in Liebe in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes. Also was hier gesagt wird ist, gute Gemeinschaft wächst nicht dadurch, dass wir gute Gemeinschaft suchen. Gute Gemeinschaft wird nicht dadurch wachsen, indem wir uns jetzt Strategien überlegen, wie wir besser miteinander klarkommen. Kann auch helfen, ich will da nichts dagegen sagen. Aber der Hauptschlüssel für gute Gemeinschaft wird sein, dass wir alle miteinander zu Jesus hinwachsen, dass wir alle miteinander unsere Beziehung zu ihm stärken. Und wenn wir das machen, so steht es hier in dieser Stelle, dann werden wir auch fast automatisch miteinander zusammenwachsen. Und wir werden dieses Geheimnis entdecken, was Gemeinschaft unter Jesus bedeutet. Gemeinschaft unter Jesus hat einfach eine ganz andere Qualität wie Gemeinschaft ohne Jesus. Gemeinschaft ohne Jesus heißt Mangelwirtschaft. Wir kommen mit unseren Mängeln zusammen und das wird spürbar unter uns. Gemeinschaft mit Jesus heißt, da sind wir mehr oder weniger jeder Einzelne angeschlossen an die Quelle und dann wächst immer mehr dieses Liebespegel bei uns allen und es entsteht Überfluss, wir können einander beschenken. Diese Art Gemeinschaft unter Jesus, die war bei den ersten Christen spürbar und es hat diese erste Christenheit explodieren lassen, weil das so attraktiv, so anziehend für ihre Umwelt war. Und genau das Gleiche wird heute wieder passieren, wenn wir lernen, was es bedeutet, Gemeinschaft unter Jesus zu leben. Ich möchte schließen mit einem wunderbaren Vers, Psalm 133. Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder, da gehören die Schwestern immer dazu, wenn Brüder und Schwestern einträchtig zusammenleben. Es ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der auf die Berge Zions fällt. Denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Mit anderen Worten, was hier steht ist, dort wo Menschen aus der Familie Gottes zusammenleben und in Liebe miteinander verbunden sind, da ist der Segen Gottes, da ist ein Vorgeschmack auf ewiges Leben oder noch anders gesagt, da können wir schon jetzt ein Stück Himmel erleben. Und jeder, der das erlebt hat schon mal, der ist einfach nicht mehr zufrieden ohne dieses Stück Himmel, wenn Menschen, die Jesus kennen, zusammen sind und sich einander mit Liebe beschenken. Es gibt nichts Schöneres, nichts Kostbareres als das. Lasst uns miteinander solche Gemeinschaften bauen. Und ich bin mir überzeugt, dass es auch diese Gemeinschaften auch heute noch das Potenzial haben, die Welt zu verändern, so wie es bei den ersten Christen war. Ich möchte noch beten. Jesus, du kennst unsere Wunden, die uns geschlagen worden sind, weil Menschen uns enttäuscht haben, weil wir verlassen worden sind, weil Menschen uns verletzt haben, Menschen, von denen wir uns so viel erhofft haben und auf die wir gesetzt haben. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, uns trotzdem wieder aus unserem Schneckenhaus rauszuwagen. Ich bete, dass du uns hilfst, trotzdem wieder Hoffnung zu investieren in diese Möglichkeit, dass wir vielleicht in eine Gemeinschaft finden können, die wirklich das wert ist, da dafür Zeit zu investieren, weil da wirklich was fließt. Weil wir gesegnet werden durch die anderen, weil andere gesegnet werden durch uns. Jesus, ich bete, dass du konkret uns zeigst, wo solche Gemeinschaften sein könnten. Und wenn wir schon in einer sind, dann bete ich, dass du uns zeigst, wie können diese Gemeinschaften wachsen, damit Liebe fließen kann von dir zu uns und von uns zum anderen. Hilf uns, unsere Fassaden fallen zu lassen. Hilf uns, zu lernen, Leben zu teilen miteinander. und hilf uns, das so zu leben, dass es wirklich dazu führt, dass Menschen heil und stabil werden. Gib uns diesen Traum von Kirche, diesen Traum von Gemeinschaft und lass uns erleben, dass er wahr wird. Danke, dass du uns hilfst. Amen. Lass mich noch kurz ein Wort sagen. Ich habe immer wieder berichtet hier im Kurs, dass ich durch tiefe Krise gegangen bin, viel Zerbruch und Verletzung erlebt habe. Hey, ich muss einmal sagen, das stimmt. Ich habe das erlebt, wie ganz viele Freunde mich verlassen haben. Ich habe üble Nachrede, Intrigen erlebt, das stimmt. Aber wisst ihr, mittlerweile ist das nicht mehr das Dominierende, was mich bestimmt. Weil seitdem habe ich so viel Versöhnung erlebt. Ich habe in den letzten Jahren so viel Versöhnung erlebt, habe erlebt, dass Beziehungen, die zerbrochen waren, heute besser sind, als sie je zuvor mal gewesen sind. Ich habe so viel Freundschaft, liebevolle Beziehungen wachsen sehen, nicht nur bei mir selber, sondern auch in meinem Umfeld. Ich habe erlebt, dass auch in der Gemeinde Dinge heilen können und dass Menschen, die mal echt ganz schwierig miteinander umgegangen sind, plötzlich vertraut und fröhlich miteinander umgehen können. Jesus hat ja dafür gebetet, dass es klappt. Er hat gebetet dafür, dass Einheit gelingt. Also Leute, wenn bei irgendjemand Gebet erhört wird, dann bei Jesus. Und ich bin so zuversichtlich und so optimistisch, dass sein Gebet erhört wird und dass auch bei uns in unserem Land, in Weil, in unserer Kirche, Einheit wachsen wird und dass solche Gemeinschaften entstehen werden. Ich möchte euch einfach Mut zusprechen. Wagt es, sucht es, ein Teil davon zu sein. Das lohnt sich.